Mikas Matrix, der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Wechseljahre, darüber wurde unendlich lange geschwiegen. Das Thema war irgendwie so unangenehm, klang immer nach Hitzeattacken, Hormonen und heimlichem Leiden. Dabei geht es in der Mitte des Lebens um viel mehr. Um Körper, Arbeit, Liebe, Lust, Wut, Geld, Sichtbarkeit. Und um die Frage, warum Frauen ausgerechnet dann leiser werden sollen, wenn sie eigentlich verdammt viel zu sagen haben. Darüber müssen wir reden. Und das will ich heute mit Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe die beiden Autorinnen eingeladen, weil sie sich seit Jahren mit dem Thema befassen. Sie machen den super erfolgreichen Brigitte-Podcast Meno an mich und sprechen dort über das, was Frauen in der Lebensmitte bewegt und angeht. Kommt her und hört zu. Ich bin Bashamika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 62. Folge von Mikas Matrix. Und außer dem Gespräch mit Diana und Julia hört ihr eine Geschichte über LGBTQI-Rechte im Senegal, den mansplainigen Zwischenrufer, die gute Nachricht und selbstverständlich Silke Burmeesters Kolumne Sexistische Kackscheiße. Und so klingt der Podcast von Diana und Julia.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration.
Wir sprechen mit Top-Expertinnen und tollen Frauen über die Themen, die in der Lebensmitte plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Apothekerin und Medizinjournalistin mit Schwerpunkt Frauengesundheit.
Und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion.
Liebe Julia, liebe Diana, wir haben ja eben gehört, wie ihr in euren sehr erfolgreichen Podcast einsteigt. Und ich finde es wunderbar, dass ihr mich in meinem besuchen kommt.
Ja, vielen Dank.
Wir freuen uns.
Sehr, sehr gerne.
Und gleich zu zweit, dass ihr sozusagen im Doppelpack kommt, das finde ich sowieso hervorragend. Ihr macht euren Podcast ja jetzt seit 4 Jahren mit inzwischen über 200 Folgen. Erzählt doch mal, wie ihr auf die Idee zu Meno an mich gekommen seid. Meno, das sollte ich vielleicht für alle HörerInnen, die das nicht kennen, sagen. Meno kommt von Menopause und nicht von Memorieren. Also kein, oder doch? Könnt ihr ja gleich erzählen. Wolltet ihr eigentlich euch oder anderen Frauen etwas Gutes damit tun?
Damit muss Diana anfangen.
Also ich glaube, wir wollten allen Frauen was Gutes tun, aber uns ganz sicherlich auch. Also zur Genese vielleicht. Ich war bei der Brigitte Bummen, die Medizinredakteurin, vorher bei der Brigitte, die Medizinredakteurin. Die Brigitte Bummen richtete sich, muss man sagen, an Frauen 40 plus. Und ich habe mich also schon als junge Frau mit dem Thema Wechseljahre beschäftigt.
Obwohl du noch gar nicht betroffen warst.
Obwohl ich, ja, also auch schon wirklich als ganz junge Frau, eben als Medizinredakteurin an Frauenzeitschriften. Ich bin von Haus aus Apothekerin und ich hatte auch schon eine Wechseljahre-Kolumne aufgesetzt in der Brigitte Woman, einfach weil ich diese Zielgruppe bespielt habe. Und dann bekam ich ein Angebot, ein Buch zum Thema Wechseljahre zu schreiben. Und das war so lustig, oder was heißt lustig? Nee, auf eine Art ist auch traurig, aber es war sehr bezeichnend, denn dieser Anruf kam und ich musste spontan reagieren auf das Stichwort Wechseljahre und meine erste Reaktion, ich war 49 Jahre alt, war Wechseljahre, damit habe ich nichts zu tun und es darf auch gerne so bleiben, bis es gar nicht mehr anders geht. Ne? Da habe ich gesagt, jetzt
aber
muss...
Aber das ist typisch,
ja,
oder?
Ja,
selbst
total.
Bei dir, obwohl du dich so lange damit... Wir kommen da auf, genau auf diesen Punkt, also dass wir eigentlich nichts damit zu tun haben wollen, dass es ja auch was mit Scham immer zu tun hat. Und wie ging es dann weiter?
Naja, also Diana hat im Verlag sehr dafür gekämpft, dass wir dieses Thema machen. Natürlich in Kenntnis der sozusagen der Meno-Welt auch. Nicht jetzt in Deutschland nur, sondern eben auch in England und USA. Da war das ja längst ein Trend, Diana, ne?
Vor allem in Großbritannien.
Aber es war ein bisschen schwer. Mhm. Ja. Aber es war ein bisschen schwer dazu, damit durchzudringen.
Ja, das wollte ich euch fragen. Wie habt ihr es denn geschafft, die Verantwortlichen in eurem Verlag zu überzeugen, so einen Podcast zu machen? Ich meine, ich stelle mir das so vor, die Herren an der Spitze und man sagt denen jetzt, wir wollen jetzt einen Podcast machen über Frauen in der Lebensmitte. Und es hat was mit Wechseljahren und Menopause und sonst was zu tun.
Es hat gedauert. Ja, also es hat gedauert. Ich wollte einen Podcast machen über Frauen in der Lebensmitte und ich wusste und hatte das in mehreren Konferenzen schon mitbekommen, Diana würde aus fachlicher Sicht, nicht aus persönlicher, gerne etwas zum Thema Wechseljahre machen, weil es einfach in der Luft lag journalistisch. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ach komm, dann bündeln wir doch die Frauenkräfte in diesem Fall und habe Diana angerufen und gesagt, du pass mal auf, du willst was, ich will was, ich glaube, wir sollten es mal zusammen probieren. Und dann hat es immer noch ein bisschen gedauert.
Gemeinsam sind wir stark.
So ist es, wirklich. Und es war in dem Falle wirklich so. Und dann wollte es immer noch keiner. Aber dann haben wir halt einfach doppelte Power gehabt zu nerven, bis es dann geklappt hat. Und ich weiß, wir hatten eine Ansage, was wir minimal an Downloadzahlen bekommen sollen. Und es war wirklich erschlagend im ersten Monat, was dann dabei rumkam. Das hatte auch übrigens interessanterweise mit der Brigitte Woman zu tun.
Du meinst erschlagend, weil viel. es so wahnsinnig viel war?
Ja. Es war wahnsinnig viel und das hatte natürlich auch mit der Brigitte Woman zu tun, die uns natürlich maximal gefeatured und promoted hat. Das war ja genau die Zielgruppe, die es brauchte. Und das ist eigentlich das Hauptlearning. Es gab eine riesen, und das ist ja auch ein Fakt, eine riesen Zielgruppe, die es brauchte.
Ja. Naja, ich meine, wie viele Frauen, ihr wisst das sicherlich, ich weiß es nicht, wie viele Frauen in den mittleren Lebensjahren gibt es denn allein in Deutschland, von Österreich, Schweiz, ganz zu schweigen?
Also dieser Hashtag, der dann aufgesetzt wurde von Miriam Stein und Susanne Liedtke, ist ja, wir sind 9 Millionen, ne? Und die 9 Millionen sind sogar noch etwas niedrig gegriffen, ne? Wenn man 40 bis 60 nimmt, sind es eher 11 bis 12. Also das war das, was ich zuletzt gelesen habe. Die Demografie.
Und die sind alle, und die hören alle euren Podcast.
Ja, also wir hoffen es
drauf hin. 9 Millionen jetzt doch nicht ganz,
nein.
Aber ja, doch.
Aber es war völlig klar, es gibt eine riesige Zielgruppe. Es betrifft ja wirklich jede Frau, auch wenn vielleicht viele, also wenn es vielen ging wie damals mir, dass sie nicht drüber nachdenken wollen. Also das ist, glaube ich, Teil der Problematik. Denn das Problem war, dass Frauen so wenig wussten. Also aber auch Ärzte wussten so wenig, ÄrztInnen wussten so wenig. Also das war wirklich eine sehr, sehr besondere Zeit, weil an mehreren Orten Deutschlands Frauen erkannt haben, dass wir hier ein Riesenproblem haben. Und dann kam wirklich so ein Wir-Gefühl auch auf. Ne? Das war ganz, ganz toll. Also diese Blase, die da entstanden ist, die jetzt also mehr oder weniger, ich verfolge das vor allen Dingen auf Instagram, das habe ich so in meiner beruflichen Laufbahn auch noch nicht erlebt. Das war eine ganz, ganz tolle Aktivistinnenzeit, sage ich mal.
Aber das liegt natürlich auch an euch beiden, weil nicht nur, dass ihr euch zusammengetan habt, sondern dass ihr ja auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln, ihr habt das ja eben schon mal erwähnt, auf das Thema guckt. Also du, Diana, ja eher so aus der medizinischen Sicht als Apothekerin, du, Julia, eher psychosoziale Geschichten, gesellschaftliche Fragen. Was ist denn sozusagen das größte Plus, dass ihr diese unterschiedlichen Kompetenzen habt?
Na, ich glaube mal, es ist wichtig, also eben fiel das Wort Problem und man muss ja wissen, viele Frauen haben nicht unbedingt ein Problem mit den Wechseljahren. Ja, das ist ja ein bestimmter Prozentsatz, der wirklich sagt, ich habe Beschwerden. Es gibt aber auch einen sehr großen Prozentsatz, der Beschwerden hat, aber gar nicht wusste oder weiß, dass er mit den Wechseljahren zu tun hat. Da ist dann, glaube ich, auch Aufklärung sehr, sehr wichtig.
Mir ist einfach nur heiß.
Ja, genau. Man denkt dann, das ist das einzige Symptom, aber es gibt so viele Facetten, die Diana da bespielt. Das ist wirklich hörenswert, die mir wirklich auch selber überhaupt nicht klar waren. Herz und so weiter und so fort. Und ich glaube aber, dass Frauen, die sozusagen sich abgeholt fühlen wollen, eben auch nicht nur das wollen, sondern sie empfinden diesen Wechsel im Leben, diesen Change, und den finde ich auch auf Englisch viel, viel schöner, das Wort, als viel umfassender, als in Anführungsstrichen nur das. Ne? Das ist super wichtig, da eine Kenntnis zu haben über den Körper, aber es gibt eben so viele Fragen, die damit auch noch angestoßen werden. Und ich glaube, dass das so ein bisschen das Geheimrezept ist, weil wir natürlich inzwischen nicht mehr die einzigen sind, die senden, sondern es gibt inzwischen noch andere Podcasts, es ist sehr präsent auf den sozialen Medien, aber dass wir sozusagen immer noch so da sind und immer noch gehört werden, glaube ich, hat eben auch mit dieser Mischung zu tun.
Du hast es ja eben schon erwähnt, Julia, könntet ihr denn stichwortartig sagen, wie sich das Verhältnis zum Leben, aus dem, was ihr bisher erfahren habt, wie sich das Verhältnis zum Leben und zum eigenen Körper in der Lebensmitte verändert?
Also das ist eine große Frage, ne?
Ich weiß. Ich dachte, ihr hackt sie klein erzählt es mal in 2-3 Minuten.
Ja, es hat halt so viele, viele Ebenen. Also ich denke mal, die Lebensmitte ist vor allen Dingen ein Geschenk, ne? Weil nach meiner Empfindung wechselte man früher viel eher von jung, zack, irgendwann war man alt, ne? Und jetzt ist dieser Bereich Mittelalt entstanden. Deswegen liebe ich dieses Wort so sehr, auch wenn es sich nicht schön anhört. Also ich bin auch sehr dafür kritisiert worden, aber ich finde, es gibt dieses mittlere Alter, in dem sich einfach alles verändert. Also natürlich, die Endlichkeit wird einem bewusst, das ist ja wie so ein erster Gruß vom Lebensende auch, ne? Wenn die Fruchtbarkeit aufhört und man einfach merkt, man springt nicht mehr wie mit 20 auf die Berge. Dieser Östrogenrausch hört auf, ne? Der sorgt ja auch für die Fürsorglichkeit, die Frauen durchs Leben trägt oder mindestens bis zu diesem Punkt bringt. Das heißt, also auch da verändert sich der Blick, ne? Das läuft ja dann zusammen mit also einer Vielzahl von Freiheiten, die plötzlich auftaucht. Das wissen mindestens alle, die Kinder großgezogen haben, wie viel Freiraum da plötzlich da ist, weil man eben doch mit dem berühmten Mental Load sehr, sehr belegt ist. Und die Frauen, die keine Kinder großgezogen haben, die merken vielleicht auch, dass dieses reflexhafte Arbeitsbienen Verhalten, was glaube ich Frauen sehr nahegelegt wird, dass das an seine Grenzen stößt oder dass sie damit an ihre Grenzen stoßen und sagen halt dann auch wie, Moment mal, will ich das so weiter für die nächsten 30 Jahre? Nein, will ich nicht. Also überlege ich mir, was kann ich jetzt in dieser Lebensphase für mich tun und damit, also ich beschäftige mich sehr mit Frauengesundheit, aber es ist genau wie Julia sagt, dieses Thema hat so viel mehr Dimensionen, weil man tatsächlich in allen Bereichen für sich selbst nochmal nachjustieren kann und die Gelegenheit kriegt.
Ja, und es ist vor allen Dingen, das sagst du ja auch, es ist ja nicht nur eine Defiziterzählung nach dem Motto, alles wird weniger und alles wird schlechter, nur weil ich als Frau nicht mehr fruchtbar bin. Und du hast es ja auch eben schon erwähnt, also früher war es ja so, spätestens ab 40 waren Frauen quasi nicht mehr sichtbar und ab 50 waren sie alt. Und die Schauspielerin Doris Day hat das mal sehr schön gesagt, nicht ich werde älter, sondern mein Kameramann. Ich finde das ja sehr lustig. Ich finde ja Doris Day in ihren Rollen sowieso super. Aber es zeigt natürlich auch die Scham, über die wir vorhin kurz gesprochen haben. Diese Abwehr, die ja eigentlich, glaube ich, nicht unmittelbar eine Idee von Frauen ist, sondern eine gesellschaftliche Frage.
Ja, ich glaube, dass es wirklich wichtig, also mir wichtig ist, nochmal zu betonen, was Diana eben gesagt hat, dass wir es als unsere Aufgabe befunden haben, diesen Raum zu öffnen, der vorher praktisch gar nicht existent war und da eben auch zu realisieren und sich sehr klar zu machen, dass es ein Raum ist, den man gestalten kann und wo nicht alles längst entschieden ist. Ne, sind viele Lebensentscheidungen sind schon getroffen, auch für einen getroffen worden, Kinder ja oder nein, was immer es ist. Aber es ist eben eine Chance, das nochmal zu gestalten und sich sehr klar zu machen, für was will ich jetzt vorsorgen. Das können finanzielle Dinge sein, das können aber auch, wie will ich sozial vorsorgen, mit wem will ich verbunden sein, mit wem vielleicht auch nicht mehr. Wer raubt mir Energie? Also ich glaube, wichtig ist, sich überhaupt dieses Raumes bewusst zu sein und dass noch nicht alles entschieden ist. Und das ist auch, finde ich, noch viel mehr als nur Empowerment. Ich mag das Wort schon gar nicht mehr, obwohl wir es noch sozusagen in der Moderation haben. Es ist wirklich so ein sich bewusst machen und da auch so ein bisschen, ja, also fast methodisch drauf zu gucken, welche Felder sind da zu bespielen für mich noch? Welche Chancen?
Habt ihr denn die Erfahrung gemacht, dass sehr viele Frauen sich genau das alles, was ihr jetzt beschrieben habt, bewusst machen?
Also ich denke, es war wirklich so, Frauen wurden sehr wenig dazu eingeladen, über die Wechseljahre nachzudenken und über das Ende ihrer Fruchtbarkeit und was da vielleicht alles dran hängt. Aber genau das ändert sich jetzt. Und deswegen denke ich schon, Also das ist mit unsere größte Motivation, Frauen zu animieren und im Übrigen auch Männer zu animieren, darüber nachzudenken, was die Lebensmittel bedeutet und warum das so toll ist, darüber nachzudenken. Also ich sehe da wirklich vor allen Dingen Chancen. Und also dieser Raum, der da entstanden ist, von dem Julia gerade gesprochen hat, und man kann ja auch sagen, das ist ein Bild, das Katrin Schaudig, die Präsidentin der Menopausegesellschaft, in Meno an mich auch aufgemacht hat, ne, dass es wie die Wechseljahre oder dieser Raum, der da entsteht nach der letzten Blutung, ne, das ist ein langer Zeitraum. Frauen leben viele, viele Jahre nach der letzten Blutung. Das war früher nicht so. Das ist möglicherweise sogar der größte Raum im Leben. Und den kann man sich ja hübsch machen, ne. Das ist kein Abwarten, bis es vorbei ist, sondern das
schön
ist.
Schön einrichten.
Genau. Und den machen wir uns so schön, wie es geht. Und das ist doch eine super Motivation. Also das bringt mich immer nach vorne.
Aber wie groß war denn eure feministische Wut, als ihr auf das Thema gekommen seid? Oder sagen wir mal so, ich da von mir aus und ihr seid
super
gelassen?
Nee, das ist interessant, Bascha, weil meine Wut ist gewachsen. Also ich bin jetzt generell kein sehr wütend rumschreiender Mensch. Nach wie vor ist mir das also auch manchmal so ein bisschen suspekt. Ja, aber ich muss sagen, je mehr ich erfahre, auch durch die Arbeit in dem Podcast, desto fassungsloser werde ich in vielen. Ja, wir hatten also Diana hatte Mandy Mangler zu Gast, eine ganz tolle Gynäkologin, die ein Buch geschrieben hatte und so hieß die Folge auch, Gynäkologie jetzt auch für Frauen. Und man denkt, ist ja wohl klar. Aber es ist eben gar nicht klar, denn auch die Gynäkologie ist wirklich ein sehr patriarchal besetztes System. Die Medizin, davon mal ganz zu schweigen, von Studien, die Frauen ignoriert haben, weil sie so komische Hormonschwankungen haben und damit sozusagen die Studiensauberkeit gestört haben. Also je mehr ich da zuhöre, Dianas Folgen, meinen Folgen, den Gästinnen zuhöre, desto fassungsloser bin ich eigentlich geworden, auch was Hörerinnen uns schreiben, dieser ewige Satz, da müssen sie jetzt durch, also von Frauenärztinnen auch, nicht von Männern, ja, sondern das ist irgendwie so ein Saying, es war irgendwie klar, das ist irgendwie jetzt eine blöde Zeit, da schwitzt man halt ein bisschen und dann hat man halt ein bisschen Kümmerlein und dann, aber im Grunde muss man da durch. Und deswegen werde ich da eigentlich immer kämpferischer auch in diesem Auftrag, den jetzt auch vor allem Dianas Teil hat, wie wichtig das ist, Bescheid zu wissen. Also zu wissen, was das für Implikationen mit sich bringt, wie wir heute vor Osteoporose vorsorgen können, um später nicht früher ins Altersheim zu müssen, weil wir uns den Oberschenkelhals gebrochen haben. Also das ist wirklich sehr profund, wie Wissen dort einen Einfluss darauf hat, wie Frauen in der Zukunft leben werden, ganz individuell. Und insofern ist meine Wut in Anführungsstrichen da wirklich, also was gar nicht in Anführungsstrichen, die ist eigentlich größer geworden. Meine Fassungslosigkeit darüber, wie das bisher kommuniziert wurde und mein Wunsch, das anders zu machen.
Habt ihr denn bei dem, was Frauen euch erzählen, auch immer wieder gehört, was ich zum Beispiel von einer ganzen Reihe Freundinnen auch weiß, sie kommen in die Wechseljahre, haben Probleme, Hitzeattacken, sonst etwas und die Frauenärztin sagt, nehmen Sie doch Hormone und sonst kommt nichts.
Also, das ist witzig, dass du das so beschreibst, weil also die Frauen, mit denen ich da überwiegend zu tun habe, die erleben eher das Gegenteil. Sie gehen zum Frauenarzt, zur Frauenärztin und der sagt, ja, da müssen sie durch, Hormone sind gefährlich, ne? Also das ist wirklich ein riesiges Thema und ich finde es so witzig, weil das amüsiert mich fast, weil ich habe da so eine kleine Apothekerin-Beobachtung, die mir immer wieder durch den Kopf geht. Ich habe einfach den Eindruck, es gibt Frauen, die schlucken gerne was, weil sie irgendwie glauben, dann wird's besser. Und es gibt andere Frauen, die machen das nicht gerne. Die haben einfach ein angeborenes Misstrauen gegenüber Pharma, also Medikamente ganz allgemein, überhaupt Intervention. Ja, da gibt's auch ganz sicher eine Korrelation mit dem Jahrgang. Ne? Aber ich habe ja damals mein Buch geschrieben, so ein bisschen nach der Lektüre von Sheila DeLees Women on Fire, weil ich einfach ein Störgefühl hatte, dass man rausgeht aus diesem Buch mit dem Gefühl, wenn du keine Hormone nimmst, machst du einen Fehler. Ne? Damit hatte ich ein Problem. Dieses nehmen Sie doch Hormone, was du jetzt beschreibst, das habe ich insgesamt selten gehört. Ich finde, das ist immer auch eine hilflose Antwort im Grunde genommen. Man muss aber mal ganz ehrlich sagen, noch schlimmer finde ich die Antwort, ich kann Ihnen keine Hormone geben, die sind gefährlich oder da müssen Sie durch, das ist natürlich. Das finde ich ist ehrlich gesagt Also das finde ich das Allerschlimmste.
Das ist ja auch ein Offenbarungseid von jedem Arzt, jeder Ärztin nach dem Motto, ich mache mir lieber keine Gedanken, man kann da sowieso nichts tun und da sollen die Frauen sich mal daran gewöhnen, dass das die Natur ist. So klingt es ja bei euch, ne?
Ja, also ich finde halt dieses, nehmen Sie doch Hormone und wenn man sich damit dann alleingelassen fühlt, letztendlich, so wie das System in Deutschland läuft, es ist ja wirklich so, Ärzte können nichts abrechnen, also 16,89 € pro Quartal für Beratung, die sind komplett überfordert mit der Idee, Frauen zu beraten, was außer Hormone noch hilft, muss man mal sagen, dass die Motivation ist da gering. Jetzt ist das natürlich ein total bescheuerter Zustand bei einem derartig beratungsintensiven Thema. Aber wie gesagt, schlimmer finde ich, da müssen Sie durch. Und diese Frage, will ich Hormone oder nicht, die muss letztendlich jede Frau sich selbst beantworten. Und das ist ein wichtiger Grund, weswegen wir Mino an mich machen. Denn wenn man da, ich sag mal, 6, 8 Folgen gehört hat, vor allen Dingen die am Anfang, die sind da ganz bestimmt ganz besonders wichtig für diese grundsätzliche Entscheidung, dann weiß man einfach, wo man sich da aufstellt und ja, dann gibt's noch diese Komponente, nehme ich gerne was oder nicht, aber letztendlich ist jede Frau da in der Verantwortung, das für sich selbst zu entscheiden und auch in den Dialog zu gehen und was zu fordern von Arzt oder Ärztin, also wo es nötig ist.
Und ich meine, da ist, finde ich, wirklich nochmal wichtig zu sagen, es legen ja Frauenärztinnen unsere Flyer aus, weil sie eben nicht bezahlt bekommen oder keine Lust haben oder nicht gut genug ausgebildet sind in dieser speziellen Frage mit diesen Hormonen. Es ist eben wirklich sehr, sehr komplex, was da zu raten ist. Es gibt gute Gründe, es zu nehmen. Es gibt gute Gründe, auch individuelle oder auch vielleicht gesundheitliche bei manchen. Das muss man eben individuell klären, sie zu nehmen, sie nicht zu nehmen. Aber auch das ist eben eine Wissensfrage. Also du kannst ja nur eine Entscheidung für dich treffen aufgrund von Wissen.
Und Stand heute, ich möchte das noch kurz hinzufügen, Stand heute ist es so, dass die Wechseljahre nicht stattfinden im Medizinstudium und dass sie noch nicht mal in der Facharztausbildung Gynäkologie sozusagen automatisiert in adäquatem Umfang stattfindet, denn die findet in der Klinik statt. Die Wechseljahre sind aber ein Thema, das sich also mehr oder weniger ausschließlich in den Praxen abspielt. Das heißt, Unkenntnis auf Seiten der Ärzte, Unkenntnis auf Seiten der Frauen, dann sowieso so ein Thema, wo niemand gerne hindenkt. Na, ist doch klar, dass das wirklich eine unheilvolle Situation war, aus der heraus sich diese Bewegung gebildet hat.
Und dann kommt eben auch noch die gesellschaftliche Dimension dazu, dass eben über ganz viele Jahre, gerade in unserem Kulturkreis, älter werdende Frauen eben nichts galten. Von dem Moment an, wo sie ihren Job als Gebärende und als Mutter erledigt haben, spielten sie keine Rolle mehr. Wir wissen ja, in anderen Kulturkreisen, im asiatischen Raum zum Beispiel, ist das ganz anders. Also ehrlich gesagt, das, was ihr beschreibt über die Medizinausbildung, das wundert mich nicht, weil auch da hat das Patriarchat voll zugeschlagen, oder?
Es ist so. Und ich meine, ne, Geburtshilfe lernen sie natürlich alle. Surprise, surprise.
Und du hast eben nach Wut gefragt. Also das sind so Punkte, an denen werde ich unheimlich wütend.
Welche Mythen über die Wechseljahre begegnen euch denn ständig? Rundum in eurem gesellschaftlichen Raum, aber auch, wenn ihr mit Frauen redet, die sich an euch wenden.
Da fällt mir sofort so ein, dieser Mythos, dass es vor allen Dingen Hitzewallungen seien, ne? Also dass Wechseljahre im Grunde genommen sich vor allen Dingen oder ausschließlich mit Hitzewallungen bemerkbar machen und alles andere, da wird erstmal nach einem anderen Grund gesucht. Ne? Das finde ich halt wirklich auch so richtig, richtig gut an diesem Umbruch jetzt, dass man anfängt, medizinische Sachverhalte vor dem Hintergrund dieser hormonellen Schwankungen in der Lebensmitte zu betrachten, weil dieser Mythos ist riesengroß. Wechseljahre gleich Hitzewallung, gleich Stimmungsschwankungen, vielleicht noch Schlafstörungen, aber was da alles sonst noch dran hängt, also Gelenke, ne?
Herz, Schwindel.
Man kann durch diese ganzen Meno an mich Folgen gehen. Das nimmt überhaupt gar kein Ende. Und selbst ich staune da immer noch drüber, wo überall Östrogenrezeptoren gefunden werden. Das heißt jetzt nicht, dass der Zusammenhang ganz klar belegt ist. Aber dieses singuläre Betrachten von einzelnen Symptomen, das finde ich ist ein Riesenmythos, der unbedingt aufgeklärt gehört, weil wirklich fast alle Organsysteme in irgendeiner Form hormonell beeinflusst werden.
Ja, und mir ist ja auch nochmal ganz wichtig, eine Sache zu sagen, apropos gesellschaftliche oder Selbstannahmen von Frauen. Diese, was damit verbunden ist, wenn man nicht weiß, woher irgendwas kommt, dann ist ja die Antwort von uns Frauen, weil wir sie so gelernt haben, ich muss an mir arbeiten.
So nach dem Motto, genau, ich kann das beeinflussen, ja. Wenn ich nur gut genug bin, mein Leben irgendwie hinzukriegen.
Genau, und natürlich stimmt die Umkehrung schon zu sagen, ich kann das beeinflussen. Also ne, ich habe natürlich es in der Hand, wenn ich weiß, an welchen Knöpfen ich drehen muss, aber eben auch nicht alles. Es hat zu tun mit der hormonellen, ganz vieles mit der hormonellen Situation von Frauen. Und es verdienen sehr viele Menschen daran Geld, dass das nicht gesehen wird. Diese Symptome, die damit auch noch zusammenhängen können. Ja, da hat dann jemand eventuell ein Burnout-Gefühl im Job und dann heißt es, ja, du machst aber auch so viel und du hast auch immer so viel. Also es ist, die Erzählung ist immer dann sofort sehr schnell. Du bist schuld, du machst auch zu viel, du willst auch zu viel, du musst auch mal dieses oder jenes. Und da, finde ich, wollen wir auch einladen mit Informationen zu sagen, naja, guck mal, ob es auch das sein könnte. Ja, und helf dir dann an den richtigen Stellschrauben und nicht geh zum, mach noch eine Verhaltenstherapie und noch eine Verhaltenstherapie und noch ein Coaching, sondern es ist einfach, es hat Stoffwechselgründe.
Aber weißt du, das liegt sicherlich auch daran, dass du dich ja selbst so hilflos fühlst, wenn du in so einer Situation bist. Also ich erinnere mich, ich habe die Wechseljahre relativ spät bekommen, aber die schlimmste Zeit am Anfang war gerade, da hatte ich mein vorletztes Buch veröffentlicht und dann stand ich da in der Regel vor Frauen, weil das ist ein feministisches Buch, aber da stand ich da vor 150, 200 Frauen, habe was vorgelesen und dann mit ihnen in der Regel noch mindestens eine Stunde, fast zwei, diskutiert und irgendwann lief bei mir nur noch die Brühe übers Gesicht. Das ist nicht schön. Sich dann zu konzentrieren und weiterhin aufmerksam zu sein und zu tun, als wäre nichts. Ich meine, zu Hause kannst du dir ein Handtuch übers Gesicht schmeißen. Kannst du vor Publikum irgendwie nicht. Also, und dann bleibt dir wirklich nichts anderes übrig, als ich halte es aus und tupf mir mal zwischendurch mit einem Tempotaschentuch das Gesicht. So habe ich es zumindest gemacht.
Das war dieses, da musst du durch, ne? Das haben Frauen sich natürlich auch selbst gesagt, ne? Sie haben es ja auch überall gehört.
Ihr habt vorhin erzählt, dass das mittlere Lebensalter ja auch ganz viele Chancen birgt. Ist denn dieser Aspekt der Befreiung, ihr habt es vorhin schon kurz erwähnt, man kann auch Sachen loslassen. Ist der Aspekt der Befreiung etwas, was bei vielen Frauen eigentlich tatsächlich in den Köpfen ist? Oder ist es nicht doch immer noch ganz stark eine Verlusterzählung?
Ich glaube, es ist zumindest ein Moment, in dem Frauen eingeladen sind, sich zu fragen, will ich mich jetzt befreien? Weil, ja, weil, ich glaube nämlich, dass es in der Realität häufig nicht so ist, dass die Frauen dann wirklich befreit sind, sondern dann kommen die Eltern oder die Schwiegereltern oder.
Um die man sich kümmert.
Und da, ja, genau, ja. Mhm. Und sich da mal so kurz zu sagen, so Moment mal, bis hierhin war okay und was ist jetzt nicht mehr okay? Ist es okay, dass jetzt mein Bruder, meine Cousins irgendwie sich alle nicht verantwortlich fühlen für das Schicksal unserer Eltern? So übernehme ich das jetzt wieder?
Genau, wie ich vorher die Kindererziehung übernommen habe. Naja, und möglicherweise kommt dann eben schon auch die eigenen Kinder und sagen, kümmere dich doch mal um die Enkel.
Kommt ja, auch genau, dazu. Genau. Also diese Fragen sich sehr bewusst zu stellen. Man kann sich auch dafür entscheiden unter uns. Man kann das ja schön, also ne, ich find's auch schön. Ich würde mir das auch irgendwann wünschen. Nur einmal nochmal zu sagen, so halt, stopp, jetzt mal kurz Reset. Wenn es mir jetzt schon so geht, dass ich completely shaken bin, dann kann ich auch nochmal neu sortieren. Und insofern, das ist, glaube ich, die Chance, die wir meinen, mit diesem Raum kurz innezuhalten und zu fragen, ist es das noch? Fragen sich ja auch ganz viele. Ich meine, nicht umsonst werden so viele Ehen geschieden, die sagen, bis hierhin war es gut, aber jetzt kommt ja dann irgendwann auch das Thema sich gegenseitig pflegen zu Hause. Also das kommt ja auch irgendwann. Ja. Und sich das dann.
Aber du willst jetzt nicht sagen, Julia, von dem Moment an, wo Frauen die Sorge haben, dass sie ihren Mann pflegen müssen, verlassen sie ihn.
Ich glaube, so sind wir nicht, oder? Nein, so sind wir nicht. Wenn wir uns in einer Beziehung gut fühlen, Ja, aber ich habe neulich wirklich den Originalsatz gehört von einer Frau, deren Namen ich nicht nenne, die gesagt hat, ich sitze jetzt hier und ich mache das und ich muss sagen, ich bin in der ersten Hälfte meines Lebens nicht emotional satt genug geworden, dass es das jetzt lohnt.
Und das ist aber ein starker Satz.
Das ist ein starker, sehr trauriger Satz. Und da muss man gar nicht landen. Man kann das, wenn man sich liebt und wenn man füreinander da ist, dann ist das in meiner Lesart Teil dieses Deals, den man miteinander hat. Und ich glaube, so empfinden das die meisten. Außer es ist eben sehr, sehr unbefriedigend gewesen. Und ich glaube, das fühlen schon viele Frauen. Und das fühlen übrigens auch viele Frauen, die Singles sind, die dann irgendwann merken, okay, will ich jetzt wirklich noch suchen, weil das impliziert das dann ja irgendwie auch. Wir sind dann füreinander da. Das ist ja Beziehung, Partnerschaft, Freundschaft. Und ich kaufe das dann mit. Oder wir müssen das zumindest besprechen. Wie machen wir das dann? Also ich glaube, das ist so eine Chance, das meine ich mit Gestalten, diese bisschen unsexy Themen mal auf den Tisch zu bringen und sich zu fragen. Aber sie haben so eine Relevanz für die eigene Freiheit.
Natürlich. Wisst ihr, was mich aber in dem Zusammenhang, also wenn wir über das Älterwerden von Frauen reden, über die Lebensmittel, was mich daran immer wahnsinnig wütend macht, ist, was für einen doppelten Standard es da zwischen Männern und Frauen gibt. Und George Clooney, wisst ihr, der Hollywood-Schauspieler, der sieht ja nicht nur gut aus, ich glaube, er ist auch ziemlich klug. Der hat nämlich mal, ich zitiere ihn jetzt mal, der hat mal gesagt, wir Männer haben einen erheblichen Vorteil. Wir kriegen Falten, werden fett und glatzköpfig und keinen kümmert's. Da hat er doch recht, oder?
Also, jetzt bin ich mal dran. Schließlich meint George Clooney ja mich.
He's Mr. Know-it-all.
Ihr redet immer nur über Frauen. Frauen werden älter, Frauen kommen in die Wechseljahre. Frauen werden unsichtbar, sollen trotzdem funktionieren, attraktiv bleiben, arbeiten, pflegen und nebenbei noch ihre Hormone sortieren. Alles schön und gut. Aber hat eigentlich schon mal jemand an uns Männer gedacht? Denn auch wir geraten zusehends unter Druck, wenn wir älter werden. Und zwar massiv. Glaubt mir. Für Männer ist es auch nicht leicht. Heute soll man aussehen wie George Clooney, zuhören wie Barack Obama und dabei noch die emotionale Reife von Habe Kerkeling mitbringen. Dabei will ich doch eigentlich nur in Ruhe mein Funktionshemd tragen und den Grill aufbauen. Früher hatten wir unsere Midlife-Crisis und mit ihr das Männerrecht, ein Motorrad zu kaufen und peinliche Lederjacken zu tragen. Heute wird das sofort problematisiert. Warum brauchst du das? Kannst du darüber sprechen? Nein, kann ich nicht. Genau deshalb habe ich ja das Motorrad. Und dann dieses Altern im Gesicht. Früher konnten wir das als Charakter verkaufen. Heute wird uns eine Anti-Aging-Creme als Turbo-Vitalizer in die Hand gedrückt. Deshalb sollte euch klar sein, auch Männer leiden. Leise natürlich, würdevoll. Meistens im Baumarkt. Wir werden dicker, verlieren Haare, Deutungshoheit und gelegentlich den Anschluss an die Gegenwart. Okay, Frauen haben die Wechseljahre. Aber für Männer kollabiert ihre Weltordnung. Doch ich jammere nicht, nein. Tue ich nicht.
Diana, Julia, was denkt ihr? Dürfen Frauen inzwischen genauso entspannt älter werden wie Männer? Wir sprachen ja vorhin über eine Art Charme, die die Wechseljahre, das mittlere Lebensalter begleitet. Hat die Charme die Seite gewechselt? Ist sie für alle Geschlechter gleichermaßen verschwunden?
An dem Punkt sind wir noch nicht. Das wird noch dauern, aber wir arbeiten dran.
Ja, das ist jetzt null Evidenz basiert. Es ist jetzt wirklich persönliche Evidenz. Ich beobachte aber...
Die ist immer gut.
Ja, ich beobachte aber schon ganz konkret, dass in diesem Alter durchaus auch Männer aussortiert werden. Und das meine ich jetzt wirklich beruflich, was im Übrigen erhebliche Auswirkungen auf die Lebensmodelle hat, die die Paare gewählt haben und damit häufig dann finanziell sehr stark zurückfällt auf die Familien, wenn dann nämlich der Hauptverdiener ausfällt und dieses Konstrukt in sich zusammenbricht. Optisch hast du mit Sicherheit recht. Ja, also wenn genug Macht vorhanden ist und das muss dann schon dazu kommen, glaube ich, dann dürfen Männer wesentlich hässlicher, alt, älter werden als Frauen. Ich glaube aber, wenn man jetzt feministisch daherkommt, ist es vor allen Dingen eine Frage der Selbsterlaubnis. Ja, es ist nicht.
Was meinst du damit?
Ja, dass die Frauen sich das selber erlauben. Und ich finde, das ist ja das Schwierigste. Also, das ist jedenfalls meine schwierigste Übung, sich zu erlauben, dass das jetzt so ist. Ganz egal, was das Umfeld sagt, sondern zu sagen, ja, ist halt so, meine Güte, jetzt in meinem Fall 3 Kinder geboren, beschissenes Bindegewebe, Haken dran. Und ich, ne, so, und sich das selber zu genehmigen, das ist ja mal der erste Schritt. Klar, das hängt immer zusammen mit dem Umfeld. Aber es ist auch was Eigenes, eine eigene, das ist jetzt wirklich eine eigene Arbeit, die man machen darf als Frau.
Ja, und ich finde schon auch, dass sich da auch was verändert hat, in dem Selbstverständnis, in dem Frauen sich einfach weigern, sozusagen die Seite zu wechseln, ne? Also so wie es, wie 3 Generationen heutzutage Chucks, also so bestimmte Turntour tragen, ne? Und ich finde, da gibt's auf Instagram auch wirklich ein paar richtig tolle Beispiele von Frauen, die sind nochmal 10, 20 Jahre älter als ich und unterhalten eine riesen Community mit ihrem Styling auf der Hochzeit ihrer Kinder. Also, ich finde, das sind halt auch einfach Sachen, die muss man einfach machen. Und da habe ich auch Spaß dran, mir das anzugucken, auch wenn da natürlich all das, worunter man als junge Frau gelitten hat, was weiß ich, diese Vergleichbarkeit und wie hoch die Standards sind. Und ich kenne ja auch diesen Vorwurf, dass man sozusagen jetzt auch die Wechseljahre durchoptimiert und der Zeitpunkt niemals kommt, wo man einfach sagen kann, okay, jetzt ist mir auch alles egal, ne? Man bleibt verantwortlich oder ist es vielleicht sogar nochmal mehr für die Gesundheit, fürs Aussehen. Es ist natürlich immer sehr individuell, wie hoch man das priorisiert, ne? Aber ich sehe durchaus auch Frauen mit einer großen Präsenz, die sich einfach weigern, auf die Seite der alten Frau zu wechseln. Und man muss sagen, es steht jeder frei heutzutage. Das kann doch jede machen, ne? Wenn sie das denn will. Auch diese Frage stellt man sich dann irgendwann, will ich das denn überhaupt? Ne? Und deswegen, ich glaube, dass da was dran ist an dieser Idee, man wird die Frau, die man eigentlich immer schon sein wollte, ne? In der Lebensmitte, weil man einfach eingeladen wird, ehrlich zu sich zu sein und sich zu fragen, ja, will ich denn die gestylte Frau sein, die da irgendwie, was weiß ich, Follower sammelt? Oder will ich, bin ich eine Rampensau? Welche Gelegenheiten will ich ergreifen? Das ist ein ehrlicher Abgleich und fällt mir manchmal, also um von mir selbst zu sprechen, fällt mir manchmal richtig schwer, das ehrlich zu beantworten, aber interessant finde ich es allemal.
Und was ich daran ja wirklich toll finde, wir sprachen da vorhin kurz drüber, das Thema hat ja wirklich Konjunktur, also die mittlere Lebensphase, die Wechseljahre und so weiter und so weiter.
Dank uns.
Und auch... natürlich.
Nee, das finde ich im Übrigen nicht. Die Generation davor, die haben da echt ein paar Pflöcke eingehauen.
Das war ein Scherz.
Ja.
Nein, aber ich habe das ja, und ich glaube, dass sich da wirklich sehr viel getan hat. Das merke ich selber, weil ich habe ja ein Buch geschrieben über das Älterwerden von Frauen. Ein richtiges Wutbuch unter anderem, weil eben es diesen doppelten Standard, ich bin übrigens nicht ganz so überzeugt davon, Julia, dass es diesen doppelten Standard zwischen Männern und Frauen gesellschaftlich nicht nach wie vor gibt. Dass es also immer noch ein großen Unterschied gibt, ob du eine Frau mit 50 bist oder ein Mann mit 50 ist. Und Männer werden bis zu 70 Jahren und älter, werden sie Bundeskanzler oder Aufsichtsratsvorsitzender. Frauen hast du so gut wie nie. Es gibt, glaube ich, Christine Lagarde ist sozusagen eine Frau, die schon relativ alt war und dann einen Spitzenjob bekommen hat. Das ist die Ausnahme. Also da gibt es ganz viele Sachen, wo man das durchdeklinieren kann. Das habe ich in meinem Buch gemacht. Das ist vor über 10 Jahren erschienen. Und ich habe wirklich den Eindruck, ich war damit zu früh.
Das kann sehr gut sein.
Was ihr jetzt beschreibt, sozusagen diese Konjunktur, die gab es damals noch nicht. Frauen waren dankbar für dieses Buch, aber dass das sozusagen so eine Welle ausgelöst hat, die ich mir natürlich gewünscht hätte, das war es leider nicht.
Naja, du hast den Boden bereitet, diese Art von Auseinandersetzung, das glaube ich schon.
Ja, und wenn man sich die Alterspyramide anguckt, da muss man sagen, es ist vermutlich kein Zufall, dass das Ganze losging, nachdem der Bauch der Pyramide durch die Wechseljahre durch war. Ne? Da haben einfach, und es gab ja diese Riesendiskussion, wie gefährlich sind Hormone nach dieser Studie am Anfang des Jahrtausends. Sodass wir eine ganze Generation von Frauen hatten. 20 Jahre lang hatten Frauen, waren super schlecht versorgt worden, hatten echt gelitten. Und also es kommt ja dann noch dazu, dass Frauen natürlich auf vielen, vielen anderen Ebenen, also dein Buch ist 2015 erschienen, 2008 gab es ja die Unterhaltsrechtsreform, ne? Und meine persönliche Theorie ist ja, dass das alles auch damit zusammenhängt. Ne? Dass Frauen haben ja heute gar nicht mehr die Wahl, also Brigitte Zypries hat ja damals gesagt, einmal Zahnarztgattin, immer Zahnarztgattin. Das stimmt jetzt nicht mehr. Ja?
Das geht nicht mehr, genau, das hat sie gesagt.
War eine Riesensache, ist ja vom Prinzip auch total richtig. Ja. Aber ich glaube, niemand hat sich damals klargemacht, was das bedeutet. Nämlich Frauen kümmern sich um ihr Auskommen, kümmern sich um ihre Rente. Die wollen sich dann doch nicht mehr so schlecht behandeln lassen. Und die haben auch nicht die Option, sich aufs Sofa zu legen und zu sagen, heute bin ich unpässlich. Das geht nicht mehr und es will auch keiner mehr. Und so fügte sich das alles zusammen zu dieser Energie, die da entstanden ist.
Wobei man sagen muss, die Strukturen erschweren es Frauen ja nach wie vor. Es gibt dieses Gesetz, was sie rausschubst, ja, und sagt so, jetzt mach mal Baby. Aber die Strukturen sind nicht danach, dass eine Frau Vollzeit arbeiten könnte.
Ja, das heißt, sie hat Druck. Sie hat richtig, richtig Druck. Ne? Das heißt, sie muss noch mal mehr funktionieren. Ne?
Ja, aber das ist genau der entscheidende Punkt, weil grundsätzlich war ich natürlich völlig auf der Seite von Brigitte Zypries, aber es gab ja keinen Bestandsschutz, wie bei vielen anderen Gesetzen, für die Ehen, die vorher geschlossen wurden, unter ganz anderen Voraussetzungen. Und dann konnte sich ein Kerl einfach hinstellen und sagen, nach 20 Jahren, gut, du hast meine Kinder großgezogen, du hast die ganze Zeit den Haushalt gemacht, du hast mir sozusagen den Rücken freigehalten, aber jetzt orientiere ich mich mal anders. Und in der Regel hat er sich ja auch nicht darum gekümmert, dass für seine Frau Rentenbeiträge gezahlt wurden und so weiter und so weiter.
Das ändert sich ja jetzt erst ganz, ganz langsam. Ne? Da sind ja viele Frauen, die das einfach gemacht haben, weil sie glaubten, das müsste so sein. Aber wie viele Männer gibt es denn, die ihren Frauen Rentenbeiträge zahlen? Das sind immer noch echt wenige. Das darf nicht sein. Das ist ungerecht.
Ich möchte einmal kurz sagen, das ist genau aber einer der Punkte, über den wir eingangs sprachen, wo der Raum ist in der Lebensmitte, nämlich zu sagen, sag doch mal, Schätzelein, wer ist nochmal eingetragen in unsere Eigentumswohnung? Lass uns nochmal drauf gucken, ob das hier alles so stimmt. Wie, ne? Weil jetzt bist du eingetragen in die Wohnung, ich zahle hier Miete, das ist nirgendwo festgehalten, was immer die für einen Deal gemacht haben oder jeder für sich einfach mal zu prüfen, bin ich eigentlich abgesichert in der Beziehung und diesen Mut aufzubringen.
Die Frauen, die in den Unternehmen, in den kleinen mittelständischen Unternehmen ihrer Männer mitarbeiten, ohne Gehalt, ohne Absicherung.
Genau. Und das nochmal neu zu diskutieren und zu sagen, so wie es derzeit läuft, bin ich extrem benachteiligt, lass uns das bitte besprechen. Und da habe ich übrigens den Eindruck, wenn wir diese Themen machen, dann kommt schon häufig, oh Mann, aber dann habe ich echt Schiss, dass mir die Beziehung um die Ohren fliegt. Mhm. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich will nur sagen, auch das ist ein ganz wichtiger feministischer Raum, zu sagen so, oh Mist, ja stimmt, da könnte ich mal gucken, wer ist eigentlich aufs Haus eingetragen.
Weil es geht ja auch darum, die Freiheit zu haben, gehen zu können, wenn man selbst will und nicht nur in einer Beziehung zu bleiben, weil man weiß, ich schaffe das finanziell nicht und ich lande in der Altersarmut.
Mhm, genau. Aber jetzt ist der Moment.
Den jungen Frauen wird das heute schon mitgegeben. Ne? Dieses finanzielle, da auch wieder das Wort Empowerment für Frauen ist ja ein großes Thema, auch eins, wo die Brigitte sich stark macht. Aber meine oder unsere Generation, die wachte es jetzt so gerade auf. Und auch das findet dann in der Lebensmitte statt. Muss da stattfinden.
Wenn ihr beide Frauen mitten im Leben einen Satz mitgeben solltet, welcher Satz wäre das?
Ich würde sagen, keine Angst vor den Wechseljahren und informier dich, was los ist im Körper, vor welchem Hintergrund sich alles abspielt.
Julia?
Tja, der Satz. Pascha, das hättest du aber vorher sagen müssen.
Das tut mir leid, das ist so eine typische Journalistengeschichte. Ich fände es aber trotzdem schön als Abschied.
Ja,
von
ja,
euch.
Absolut. Ihr habt viel mehr Macht, als ihr glaubt, über die Gestaltung eures Lebens.
Zwei wunderbare Sätze. Diana, Julia, vielen, vielen Dank. Sehr schön. Wir konnten uns nur zueinander schalten, aber auch das war toll. Danke.
Danke dir. Danke für die Einladung, liebe Bascha. Ja.
Dankeschön.
Frauen und auch LGBTQI müssen auf der ganzen Welt sichtbar werden. Deshalb erzählen hier Korrespondentinnen aus vielen Ecken der Erde. Heute meldet sich Helena aus dem Senegal.
Hi Bascha, ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe heute den Tag bei Aberfall Diop im Garten verbracht. Das ist eine senegalesische Frauenrechtlerin und es war sehr interessant, weil sie auch eine Frau ist, die sich nicht scheut, dicke Bretter zu bohren. Und in unserem Gespräch ging es jetzt sehr viel um marginalisierte Gruppen, also ganz aktuell daher um Homosexualität, weil im März ist nämlich ein Gesetz verabschiedet worden, das Homosexualität hier in Senegal mit bis zu 10 Jahren Haft ahndet. Leider steht Senegal mit seiner Verschärfung nicht alleine da, nämlich auch Niger hat gerade erst Homosexualität kriminalisiert. In Burkina Faso ist dazu letztes Jahr ein Gesetz erlassen worden. Und auch in Ghana steht man jetzt kurz davor, sowas zu ratifizieren. Das heißt, dass dieser Trend von konservativen Gruppen in den Vereinigten Staaten und Europa gefördert wird. Und ja, es hat seit Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus nochmal neu an Schwung gewonnen. Und das ist tatsächlich auch einer der paradoxen Punkte an dieser Situation, weil es zum Beispiel auch hier in Senegal heißt, Homosexualität ist unafrikanisch und aus dem Westen importiert, während sich gleichzeitig aber auch nachweisen lässt, dass sehr viel Finanzierung für diese Anti-LGBTQI-Kampagnen in Afrika von konservativen evangelikalen Gruppen aus dem Westen stammt. Nun ja, ich sende dir trotz allem liebe Grüße aus Dakar. Bis dahin.
Hey, danke, liebe Helena. Ist es nicht beängstigend, wie diese Frauen und queerfeindliche Netzwerke versuchen, das Gift ihrer Hassideologie überall auf der Welt zu verbreiten? Helena Kreinsieg gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin. Mehr zu den Korrespondentinnen findet ihr in den Shownotes. Na Silke, wir freuen uns schon auf dich. Hier ist Silke Burmeister mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße.
So, und nun wieder ich. Und dieses Mal sehr beglückt. Ja, ganz von der Rolle vor Begeisterung und Aufgeregtheit. Denn ich habe die Lösung für ein gesellschaftliches Problem gefunden. Ich halte es buchstäblich in den Händen. Folgendes. Sie alle kennen Geschlechtsverkehr. Das hat die Evolution, eventuell auch Gott, eingerichtet, damit die Menschheit sich fortpflanzt. Das ist viel rein raus, uff, a, o und schakalang. Dann ist die Frau schwanger und bekommt ein Baby. Und damit das Neugeborene nicht auf halber Strecke verreckt, hat die Biologie es so eingerichtet, oder Gott, dass die Frau bei sich hat, was das Kind braucht, um ernährt zu werden. Milch. Die kommt, kommst das Kind auf der Welt, einfach so aus der Frau raus. Über Jahre. Man muss sagen, das hat die Biologie oder Gott unglaublich clever ausbaldowert. Besser geht's gar nicht. Dann aber hat die Biologie einen Fehler gemacht. Sie hat, als sie sich die Spezies Mann entwickeln ließ, nicht alle Schrauben festgezogen, die das Gehirn von Männern zusammenhalten. Beziehungsweise Gott hat das verbummelt. Eventuell auch, weil er ein Mann ist. In der Folge denken manche Männer, die Frauen, die ihre Babys säugen, täten das im Rahmen sexueller Anwerbung. Und die Frauen könnten von ihnen als Fickobjekt betrachtet werden. Entsprechend drücken sie stillenden Müttern auf die Pelle und belästigen sie körperlich mit Blicken und verbal. Weil die Milch aus der Brust kommt, sagen viele Leute, sollten Mütter nicht in der Öffentlichkeit stillen, sondern dort, wo sie keiner sieht. Zu Hause. Oder wenn sie schon mit ihrem Baby außerhalb der Wohnung unterwegs sein müssen, dann bitte dort, wo sie keiner sieht, auf der Toilette. Seit der zweiten Frauenbewegung kämpfen Frauen dafür, dass der natürlichste aller Vorgänge einfach passieren darf, egal wo. Die neueste Generation hat den Slogan »Ich still, wo ich will« dafür gefunden. Und jetzt komme ich und kann die Debatte abkürzen, habe das Mittel, den Konflikt zu lösen und kann eine Maßnahme präsentieren, die allen gerecht wird. Ich setze an einer Stelle an, die von den Gegnerinnen und Gegnern in die Diskussion eingebracht wird, die der Verdeckung. Es ist der Aspekt, was in welchem Maß zu sehen ist, wenn es um die Frage geht, sollen Babys in der Öffentlichkeit an den Brüsten ihrer Mütter saugen oder nicht. Und nun kommt meine Lösung. Jede Mutter, so mein Konzept, bekommt nach der Entbindung durch das Krankenhaus oder die Hebamme ein großes, undurchsichtiges, aber atmungsaktives Tuch ausgehändigt, womit sie die starrende, die Nase rümpfende Person während des Stillprozesses zudecken kann. Abgedeckt und weg ist das Motto und im Handumdrehen ist das Problem gelöst. Ich weiß, die Frage ist, wer soll das finanzieren? Wir sehen doch alle, wie der Lars Klingbeil sich reckt und streckt. Auch da habe ich einen Vorschlag. Die Kirchen inklusive der islamischen Glaubensgemeinschaften springen ein. Sollte es eben doch nicht die Biologie gewesen sein, die den Menschen erschaffen hat, sondern Gott bzw. Allah, wäre es nur recht und billig, endlich mal einen Ausgleich für die großen Nachlässigkeiten bei der Erschaffung des Mannes zu leisten. Oder zumindest für die misogyne Moral.
Hey und danke, liebe Silke. Und hier geht es weiter. Denn jetzt kommt ja noch die gute Nachricht. Und zwar von einer unglaublichen Sportlerin. 6 Wochen allein auf dem Pazifik, 3.900 Kilometer. Und am Ende nicht nur ein Weltrekord, sondern eine Botschaft an Frauen. Die Amerikanerin Kelsey Pfändler ist als erste US-Amerikanerin allein von Kalifornien nach Hawaii gerudert. Und das schneller als jede Frau und sogar schneller als der bisherige Männerrekord auf dieser Strecke. Noch wichtiger als der Rekord ist für die Sportlerin aber etwas ganz anderes. Sie hofft, dass ihr Erfolg Frauen ermutigt, ihre Grenzen zu verschieben und Risiken einzugehen. Und sie sagt, am schönsten wäre für sie der Tag, an dem eine andere Frau noch weitergeht und ihre Leistung übertrifft. Sie will Frauen zeigen, wie weit sie kommen können. Ihr Lieben, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Doch bis zum nächsten Mal will ich euch noch etwas mitgeben. Eine Erkenntnis der feministischen Intellektuellen Adrienne Rich. Die Verbindungen zwischen Frauen sind eine der am meisten gefürchteten und zugleich am stärksten verändernden Kräfte auf diesem Planeten. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion Bascha Mika, Produktion Simon Eichinger, Rubriken Silke Burmeister und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.